Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Ja, hallo zusammen. Wir kommen heute wieder mit einem neuen Fall in der Villa Margherita. Und Anja stellt in der heutigen Folge euch vor, wie ein ausschweifendes Nachtleben die Fruchtbarkeit der Frau beeinflussen kann und was wir eigentlich so machen können, um unsere sehr wertvollen und kostbaren Eizellen zu schützen.
Wir können doch kurz gefasst sagen, Anja stellt uns den Fall von der wilden Clotilde vor.
Und da möchte ich zuerst betonen, also alle Namen sind frei erfunden.
Ja. Ah, ja.
Clotilde ist 30 und ist in meine VM, also Villa Margherita-Sprechstunde gekommen. Und ja, eigentlich zur Jahreskontrolle und hat dann so nebenbei gefragt, wie ist das eigentlich, wenn Partys so feiern? Macht das unfruchtbar? Mhm. Und da habe ich jetzt eine Frage an euch zwei Partytigerinnen. Habt ihr das eigentlich auch mal euch überlegt, wo ihr da im Ausgang seid?
Wir haben das anders gemacht. Wir haben zuerst Kinder und sind dann Partytigerinnen geworden.
Also eigentlich ist es erst vor kurzem gerade losgegangen. Ja, ich. Also ich habe lange ministriert und dann sind Kinder gekommen. Und ja, nein, aber wo das mal... nein, eigentlich im Ausgang habe ich mir nie grosse Gedanken gemacht um Fruchtbarkeit. Höchstens dann mit der Pille danach, irgendwie, wenn es in diese Richtung ist gegangen, aber nie... die mangelnde Fruchtbarkeit. Meistens ist im Vordergrund die überschießende Fruchtbarkeit und mögliche Folgen gestanden.
Wir haben immer Gott vertrauen kann, ja.
Das ist eben so. Also das ist gut. Ich kann mir ein Beispiel nehmen.
Ja, ja, ist gut.
Wie auch Clotilde. Die hat das aber beschäftigt. Mhm. Und hat dann, ja, ich habe dann gefragt, was heisst das? Party feiern für dich? Und hat sie gesagt, ja, also eben, ich trinke natürlich. Mhm. Manchmal ist zu viel. Rauchen tue ich auch und gelegentlich, wenn so ein Joint umgeht, dann nehme ich auch noch Zug. Und ganz, ganz selten, dann nehme ich auch noch so ein Pilleli. Mhm.
Du hast uns ja mal gesagt, dass wenn sie sagen «Mengi» ist, dass es meistens dann viel ist, oder?
Genau, das «Mengi» ist ein sehr dehnbarer Begriff.
Und das seltene Pilleli, ist das Pille danach gesehen, oder was hat sie mit dem gemeint?
Nein, das hat sie eben Ecstasy gemeint, wo ich dann ein bisschen näher nachgehackt.
Mhm. Eben so harte Drogen, denke ich, halt genau. Nie, gell?
Aha, du bist so ein Brav.
Geil.
Ja, ich habe dann erklärt, also, dass es ja verschiedene Ursachen gibt von der Unfruchtbarkeit. Einige kann man nicht beeinflussen, andere aber schon. Und über die wollen wir ja heute zusammen reden. Und da geht es ja vor allem um Noxen. Noxen sind schädliche Substanzen, die eben die Fruchtbarkeit einschränken können. Und da komme ich jetzt eigentlich zuerst auf das Nikotin.
Mhm. Also das Rauchen.
Das Rauchen, genau. Das Zigarauchen. Das führt ganz auf verschiedenen Ebenen zu Störungen in der Fruchtbarkeit. Und zwar, was sehr bekannt ist, dass es so Eileiterschädigungen macht. Also es tut so die ganz, ganz feinen Härchen, die wichtig sind, für das die Eizellen zur Gebärmutter transportiert wird. Also wenn er vorwärts buxiert wird durch die Härchen, die gehen kaputt. Und darum gibt es eben auch ein bisschen mehr Eileiter-Schwangerschaften mit dem Nikotinabusus.
Wo sie dort bleiben hängen im Eileiter und nachher sich am falschen Ort für
einnisten. Ja, genau. Und das kann er lebensbedrohlich sein, weil der Eileiter ist natürlich nicht gemacht für die Frucht,
ja.
Genau,
ja.
Für eine Schwangerschaft. Was es auch gibt mit unserem langjährigen Nikotin und starken Nikotinkonsum auch, ist es wirklich, dass es die Eizellreserve angreift, also dass eben durch den oxidativen Stress, wo wir dann drauf kommen, die Eizellen kaputt gehen und somit zu einem frühzeitigen Verlust von der Fruchtbarkeit führt. Also die stehen einfach nicht mehr zur Verfügung. Und der oxidative Stress kann auch zu DNA-Schäden führen, also sozusagen zu Störungen in der Eizellreifung. Und das kann er verhindern, dass es eben zu einer Befruchtung kann geben kann. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass es auch einen negativen Effekt auf die zweite Zyklushälfte kann haben. Es gibt nämlich da so eine Studie, die zeigt, dass Frauen, die wirklich ein Päckchen, also viel Rauch, ein Päckchen Zigaretten pro Tag, tiefere Progesteronwerte zeigen als Nichtraucherinnen. Das hat mich noch so erstaunt.
Was ich mich dort natürlich frage, ist, ob, was das zuerst war, ob sie einfach so viel geraucht haben, weil sie so gestresst waren wegen dem tiefen Progesteronspiegel. Oder umgekehrt. Das ist noch, aber das ist ja immer die Frage.
Was die Frage
ist
vom Huhn und vom Ei,
ja,
oder?
Genau, sind wir wieder bei den Eiern.
Ja, man sollte ja eh nicht, also man kann eh nicht Progesteron messen, das haben wir schon mal besprochen. Es gibt nicht einen Wert, der muss sein. Darum ist die Studie ist auch ein bisschen vage, aber es ist gleich noch interessant, finde ich. Und ja, was man annimmt, ist, dass etwa 10% der Fälle von ungewollter Kinderlosigkeit eben auf das Zigarettenrauchen zurückzuführen ist. Also recht häufig. Und darum ist auch eigentlich eine meiner ersten Fragen, wenn ich ein Paar habe, das zu mir in die Sprechstunde kommt, wo eben ungewollt kinderlos sind, dass, ob sie rauchen. Und wenn sie sagen, ja, sage ich, also, dann könnt ihr sehr etwas dazu beitragen, dass es vielleicht könnte klappen mit der Schwangerschaft, wenn ihr würdet aufhören rauchen.
Also ist das in deinem Formular, also eine von diesen Fragen, ja, oder Anamnese, die du abklärst?
Genau.
Ja. Was mich noch besonders interessant finde, ist ja der Tabakpflanze, also das, wo man ja Tabak braucht, man für Zigaretten zu machen, dort hat es Nikotin drin. Aber die Tabakpflanze selber, die neigt dazu, auch Cadmium zu akkumulieren. Also die ist wie ein Schwamm, kann man fast sagen, für Cadmium. Und Cadmium ist ein Schwermetall. Und Schwermetall grundsätzlich haben eine starke oxidative Wirkung auf den Körper.
Darf ich das vielleicht schnell?
Ja.
Wir haben vorher schon gehabt, oxidativen Stress. Wenn wir jetzt gerade beim Cadmium das als Beispiel bringen können. Also es gibt ja die Noxen, die Tanja erklärt hat. Die sind einerseits selber per se schädliche Substanzen oder sind Substanzen, die eben so oxidativen Stress auslösen. Und das heisst, sie bilden freie Radikale, also freie Sauerstoffradikale, und die dann die Zellstrukturen wiederum angreifen. Mhm. Einfach, dass man das versteht, was das macht.
Und es gibt neutralisierende Substanzen.
Wie Antioxidantien.
Genau.
Darum heissen sie so.
Darum heissen sie so, genau.
Vitamin C.
Das ist einer der häufigsten, genau. Und beim Cadmium ist jetzt das passende Antioxidant, oder sagen wir auch der Antagonist, ist das Zink. Das heisst, wenn man jetzt viel Cadmium im Körper drin hat, braucht der Körper seine Zinkreserven. Das Zink hat man schon zum Teil im Körper, aber das nimmt man mit der Ernährung auf. Oder Leute wie mir schlucken es noch zusätzlich als Supplement. Braucht er das Zink auf und es steht dann nicht mehr zur Verfügung, zum Beispiel für die Produktion von Geschlechtshormonen. Also darum ist auch Zink ist eine der Substanzen, die man sehr gerne bei Kinderwunsch gibt. Nicht nur wegen dem Zigarettenrauch, aber auch wegen dem Zigarettenrauch mit dem Cadmium, das es drin hat. Cadmium hat es nicht nur drin in der Zigarette, im Zigarettenrauch. Es hat es auch drin, zum Beispiel in billigem Schmuck. So die asiatischen Billig-Schmuck, die haben sehr häufig Cadmium, auch noch andere Schwermetalle drin.
Sie nennen halt so Legierungen, wo sie dann wie quasi weniger Silber und anderes brauchen.
Das ist ja so. Die Edelmetalle sind natürlich teuer und die Schwermetalle die sind zum Teil einfach so Abfallprodukte und einfach auch sehr viel günstiger. Und haben gleich gesehen, zum Teil metallisch glänzend ausgesehen, können noch wirklich gut aussehen. Die werden aber nicht selten auch über die Haut aufgenommen. Also das ist etwas, was wenig bekannt ist. Ich vergesse nie das Resultat von der Haarmineralanalyse von einer Spitzensportlerin. Die hat ein Bauchnabelpiercing gehabt. Und man hat also die Zusammensetzung von dem Piercing hat man in den Haaren können schauen.
Das war ein billiger Schmuck von China, das Piercing.
Ja, das ist, also hat man Cadmium drinnen gesehen, man hat sich gefragt, woher kommt das? Geraucht hat sie jetzt zum Beispiel nicht. Und es ist bekannt, dass zum Beispiel bei Sportlerinnen oder bei Sportlern, also Fußballer haben ja auch manchmal ein Ohrenpänk.
Das Bauchpiercing aber noch nicht.
Ja.
Sie hat viel Tattoo, aber noch nicht.
Ja, das weiss ich jetzt nicht genau. Aber wenn man schwitzt, also Schweiß hat da säurende Substanzen drin, können sich zum Teil die Schwermetalle rauslösen und die werden über die Haut aufgenommen. Und das sieht man eher in den Haaren. Und darum ist, was immer du jetzt empfiehlst, was Clotilde machen sollte, oder was man als verschädigende Substanzen, Noxen oder eben auch Gift, wie man kann sagen, kann haben im Körper, empfehle ich immer allen noch, verzichtet auf Billigschmuck und macht vielleicht mal beim unerfüllten Kinderwunsch mal noch eine Haarmineralanalyse, um zu schauen, was da alles noch für Schwermetalle im System drin sind.
Ja, okay. Was ich noch einfügen oder was viele ja meinen, dass der Zigaretten, also das Rauchen, die ging's nur um Nikotin, aber der Zigarettenrauch, also der Tabak einerseits hat viele Substanzen drin, eben so Noxen, aber auch wenn man es dann anzündet und es verbrannt wird, entstehen noch dazu und das sind wirklich Tausende von verschiedenen Substanzen, wovon eben die meisten dann schädliche Wirkungen haben.
Nicht nur auf die Eier.
Nein.
Aber das ist wirklich noch ein guter Input, weil eben bei uns steht meistens immer Nikotin, ja, nein, Alkohol, ja, nein. Dabei ist Nikotin ja eben nur ein ganz kleiner Teil von dem, was eigentlich in dem...
Das ist eigentlich noch die harmlose Substanz
fast,
für mich, ja.
Also vielleicht müssen wir das mal ändern auf diesen Fragebögen.
Mhm. Aber du hast auch noch gesagt, dass Clotilde nebst den Zigaretten auch eben ein Joint raucht.
Genau. Und da weiss man auch, dass Cannabis den Menstruationszyklus stört, weil wir sehen, dass zum Beispiel Frauen, die viel Cannabis konsumieren, häufige Zyklen haben ohne Eisprung, sogenannte anovulatorische Zyklen. Und das reduziert natürlich die Fruchtbarkeit.
Das liegt am THC, also dem Tetrahydrocannabinol.
Das ist, das ist die chemische Substanz, die eben so einen, den Rausch, den bekannten Rausch auslöst. Und es wirkt eben direkt auf das Hirn, also ist psychoaktiv. Und dort in diesem Hirn werden eben auch unsere lieben Hormone ausgeschüttet, die der Eierstock aktivieren sollte. Und wenn das dann eben durch das THC gestört wird, kann es eben sein, dass es dann zu Eizellreifungsstörungen kommt, zu eben fehlenden oder verspäteten Eisprüngen. Und wir wissen, wenn es keinen Eisprung gibt, was fehlt?
Das Ei und dann das Baby.
Die Eihülle.
Aha. Das war fast auf mein Lieblingshormon.
Es gibt eben nicht jedes Ei ein Baby.
Es geht eben viel um die Hülle, die übrig bleibt, die eben das Progesteron produziert. Und wenn das fehlt, dann ist eben auch die Schleimhaut nicht gut vorbereitet für eine allfällige Schwangerschaft. Denn was man auch ein bisschen nachvollziehen kann, ist, dass Cannabis so die Eileiterfunktion stört. Also in dem, dass es eben die Beweglichkeit des Eileiter ein bisschen hemmt. Und das ist ja eben nachvollziehbar. Wir wissen, wie man so im Rausch ist nach einem Kiffen. Also das ist mir nicht unbedingt sehr motil, glaube ich. Also das konnte ich sehr gut nachvollziehen, dass es so auf die Motilität des Eileiter wirkt. Und es wirkt eben auch auf die Spermienmotilität. Also die Beweglichkeit der Spermien ist auch eingeschränkt unter dem THC-Konsum.
Aber also schläfert alles ein bisschen ein.
Ja, dafür bist du dann, also die entspannt im Nacken. Und das
ist etwas.
Ja, genau.
Die Spermienmotilität, also die Bewegung, ist ja wichtig, dass der Spermium den ganzen Weg schafft. Ja.
Den ganz mühsamen Weg
durch Schleim durch
Vagina und Barriere und Schleimbarriere und Gebärmutter und dann bis sie endlich im Eileiter auf die wunderschöne,
also
wunderbare Eizellen.
Umso besser kommen sie vorwärts.
Ja, genau. Aber auf die Männer, glaube ich, kommen wir näher noch. Bleiben wir mal vorerst noch bei der Frau, oder? Bei der Clotilde.
Du, und wie ist jetzt, was haben wir gehabt? Rauchen haben wir gehabt, wir haben Kiffen gehabt, Cannabis. Und wie ist es jetzt eigentlich mit dem Alkohol? Du hast am Anfang gesagt, sie trinkt viel. Du hast auch gemeint Alkohol, oder?
Ah ja.
ist das jetzt?
Genau. Also, hoffentlich auch. Aber.
Man liest ja häufig, vor allem so in französischen Studien, dass ab und zu ein Gläschen Rotwein mit dem Resveratrol gut ist für Gefäße. Wie sieht es eigentlich aus mit der Wirkung auf unsere Eier?
Genau,
oder Clotilde ihre Eier, müssen wir jetzt hier sagen.
Genau. Gläschen heisst ja, so ein kleines Gläschen ist ja so ein Deziliter, wo eigentlich so ein bisschen kardioproduktiv sein
sollte. Pro Tag.
Pro Tag, ja. Aber dort, also auch beim Alkohol, ist wirklich, das hängt auf halt ein bisschen mit der Menge. Also die Absturztrinkerinnen, die dann auch noch Hangover haben, die scheinen mehr Fruchtbarkeitsstörungen zu haben als solche, die zwar regelmässig, aber nur ganz wenig trinken.
Ist der Clotilde jetzt so eine Absturztrinkerin gewesen?
Ja, sie hat gesagt, bei den Partys eben da hat sie wirklich manchmal so wirklich so ein
sie hat es dann noch ein präzisiert. Sie hat es präzisiert.
Ja, wir haben wirklich sehr intensiv über das geredet. Und sie ist dann richtig eben so mit ihren Fragen gekommen. Was sie auch noch erklärt hat, ist, dass Alkohol führt eben auch unter anderem zu einer Erhöhung des Östrogenspiegels, was wiederum zur Unterdrückung von den stimulierenden Hormonen im Hirn führt. Also das heisst, wenn das Hirn checkt, okay, da hat es genügend Östrogen, ja, dann muss ich doch gar nicht den Eierstock stimulieren. Mhm. Und eben die Östrogen oder die Eizellreifung machen, die der Östrogen produziert eigentlich. Also das Hirn macht dann nicht mehr so viel. Und darum ist dann auch das im Eierstock mit der ganzen Eizelle ein bisschen ungebrochen.
Mhm. Was noch wichtig ist, wenn man mit der symptothermalen Methode verhütet, das ist Messung, tägliche Messung von der Basaltemperatur und also Zervix-Schleimbeobachtung. Das tue ich dir mal bei einer anderen Gelegenheit genau erklären.
Wenn ich in der Ferien bin.
Wenn Tanja in der Ferien ist. Dann ist wichtig, dass wenn man am Vorabend viel Alkohol hat, dass das Einfluss hat auf die Körpertemperatur. Wie zum Beispiel natürlich eine Krankheit hier. Wenn man Fieber hat, ist die Temperatur logischerweise hoch. Aber Alkohol kann fälschlicherweise eben die Temperatur erhöhen. Und das tut natürlich die ganze Sicherheit von dieser Methode massiv beeinflussen. Und das ist einer der Risikofaktoren für die Methode, eben, dass man die Einflüsse, dass man die im Griff hat. Mhm. Kiffen zum Beispiel, reines Kiffen, Cannabiskonsum, tut die Temperatur nicht erhöhen. Das habe ich mal nachgeschaut. Ja. Und was so häufig noch eine Frage ist, also betreffend Alkohol und der Tag danach, ist ja Frauen, die plötzlich Angst haben, jetzt ist meistens in Pillen danach räumlich, die sagen, du, jetzt habe ich so viel Alkohol gehabt und jetzt habe ich noch Geschlechtsverkehr gehabt. Wenn es jetzt ein Baby geben würde, hätte das Kind einen Schaden von diesem Alkohol. Und das ist ja noch so eine häufige Frage. Mhm. Was würdest du dir antworten, Tanja?
Ja, in dem Moment würde ich sagen, da hat der Alkohol, den dann trinkt, sicher keinen Einfluss. Mhm. Es gibt zwar Nulltoleranz mit Alkohol in Schwangerschaft, aber auch bei dieser Phase, wo es erst quasi gesprungen ist und vielleicht befruchtet wird, das geht ja noch, es geht ja etwa 7 Tage, bis es springt, bis es näher in der Gebärmutter ist. Also es geht ein Zeitchen.
Bis dann sollte man wieder nüchtern sein.
Ja, und auch das ist überhaupt noch nicht angeschlossen an den Kreislauf. Also es nimmt noch gar nicht viel Substanzen von der Mutter auf. Es kann noch gar nicht, es ist so ein bisschen in seiner eigenen geschützten Welt, das Embryo in der ganzen Anfangsstadie. Also da kann man schon sagen oder beruhigen, nein, das hat sicher nicht einen schädlichen Einfluss.
Und bei der Clotilde ist aber ja mehr die Frage, wenn es gar nicht würde springen.
Ja.
Genau.
Genau.
Und,
ja, Alkohol vielleicht noch, um das zu erklären, wieso das giftig ist. Also die Leber tut das abbauen, den Ethanol, weil sie ihn entgiftet, also weil er per se schädigend ist. Aber die Leber schafft es, das abzubauen in Acetaldehyd, Acetat und die Fettsäure-Synthese. Und wenn man eben viel trinkt, hinkt die Umwandlung hinten nach und das tut sich das Acetaldehyd und das ist eben das Schädigende,
das, was der Kater anreichern.
Das macht der Kater einerseits und tut eben das Erbgut, der DNS schädigend wirken. Und der Körper braucht zum Entgiften von dem vermehrt B-Vitamin, auch andere Substanzen wie A, D, E und K, Vitamin A, D, E und K oder Aminosäuren. Also man hat durch übermässig Alkoholkonsum einerseits einen höheren Umsatz an Mikronährstoff, die dann, wenn man sie nicht wieder zuführt, auffüllt, zu einem Mangel führen. Das ist mal die eine Seite. Und zusätzlich tut der Alkohol auch Darm- und Magenschleimhaut schädigen und die Aufnahme von diesen Substanzen dann zusätzlich hemmen. Also es ist wie doppelt schlimm eigentlich, weil man braucht viel und es kommt nicht mehr nach.
Genau, die Aufnahme ist dann auch noch gestört.
Genau, so wie es dann Priska vorher beim Zink und dem Cadmium erklärt hat. Es braucht viel, aber wenn es nicht mehr nachkommt, ja, dann bist du irgendwann im Mangel und dann geht es eben nicht mehr mit dem.
Ja, und genau die Vitamine, besonders die Folsäure, die du jetzt genannt hast, also sie gehört ja zu der Familie der B-Vitamine, ist ja zum Beispiel für die Fruchtbarkeit sehr, sehr wichtig und auch ganz besonders am Anfang von der Schwangerschaft.
Ja.
Also umso wichtiger, dass man das im Auge behält.
Und das ist Speicher eben, die sollten wirklich gut aufgefüllt sein. Und wenn man dann schon einen Mangel hat, und dann wird man schwanger, ist das Leben nicht gut für die sogenannten Neuralrohrdefekte, das offene Rücken zum Beispiel, ist das Risiko höher, wenn man Mangel hat.
Genau, und der Magnesiummangel, also gerne hat man ja da auch Krämpfe am anderen Tag, das tut im Körper wirklich Magnesium entziehen auch und den Blutdruck auch erhöhen, zum Beispiel.
Du, also habt ihr alle in dem Fall, wo ihr das ja auch so wisst, nach so einer kleinen Party hat dann irgendwie so einen Cocktail genommen, B-Vitamine und Folsäure und
Magnesium. Ich habe mich noch nie K.O. getrunken. Ich muss das da wirklich festhalten.
Das habe ich ehrlich gesagt K.O. getrunken. Ich nach einer kleinen Party.
Party-Tigerin ist sehr relativ.
Ja, das stimmt.
Ich ermahne, Relativitätstheorie ist alles relativ.
Aber ich habe da schon einen kleinen Cocktail parat für solche Fälle.
Und weißt du, die nehmen ja das Aspirin oder das, die nehmen ja
einfach... Alka-Seltzer.
Ja, Alka-Seltzer ist auch typisch. Aber ich weiss ja besser, man würde ein bisschen B-Vitamine und ein bisschen Magnesium.
Ja, so es nicht schlecht ist an dem Tag. B-Vitamine, manchmal wird es, wenn du die noch auf einen leeren Magen nimmst, also denen wird es noch schlecht. Also es ist viel, vielleicht muss man noch schnell einen Tag warten, bis man wieder aufnahmefähig ist für diesen super Cocktail.
Gut.
Der Einschub war auch jetzt interessant für Männer. Das gilt ja nicht nur für die Frauen.
Ja, genau, wichtiger Punkt.
Man sieht es eigentlich mit diesen Ochsen aus bei den Männern.
Es kann ja nicht sein, dass nur Clotilde immer ins Kloster muss gehen und sich ruhig hat und der Mann macht gegen Party, oder?
Ja, die Spermien möchten wir auch, dass es denen geht.
Und dann muss ich, kann ich gleich wirklich beruhigen. Es ist, da hast du Gerechtigkeit. Der Mann wird, oder beziehungsweise die Spermien werden auch beeinflusst durch die Ochsen. Und vielleicht da noch mal ganz kurz, wenn man ja beim Mann seine Fruchtbarkeit testen will, gibt es eigentlich ein Spermiogramm, das heisst die Untersuchung von der Spermien, wo drei Hauptparameter untersucht werden. Und das ist zwar die Konzentration, also wie viel Spermien pro Milliliter hat es im Ejakulat, dann wie schnell sie sind, also oder wie viel sie schnell. Es gibt solche, die zwar sich ein bisschen bewegen, aber es ist immer so im... Jetzt genug schnell, oder? Eben, es nützt ja nichts, dass sie sich nur so im Kreis umdrehen, ins Wirbeln.
Ja. Also es ist eine Selektion, wie wir bei den Männern auch sonst, oder?
Genau. Es gibt die sich einfach im Kreis umdrehen.
Ja, die kommt nicht in Frage, die kommen nicht zum Ziel.
Und wie sie aussehen, das stimmt. Also die Spermien müssen auch
gut aussehen.
Gut aussehen. Ah. Also richtig aussehen. Also, eben, da gibt es ganz gute Kriterien. Wie man kann schauen, ob es wirklich ein normales Spermium ist oder eben ein abnormales.
Hätte ihr eigentlich gewusst, dass ich meine Masterarbeit zur Spermienallergie habe gemacht und dann wochenlang Spermien beobachtet habe mit dem WHO-Manual?
Nein, aber ich bin Jahre später an der gleichen Uni studieren und der Volker hat es hier noch erwähnt, dass es eine Arbeit geht über Allergie und Spermien.
Ah, das ist gut. Ist ihm etwas geblieben?
Du bist der Begrächer.
Nein, sorry, Anja. Nein, du hast sehr wegen der Spermien-Schwänze, die rumschlagen.
Aber eben, dann bist ja du auch ein Profi.
Ja, also,
dem, also, und wie weiss es, dass Nikotin wie auch der Alkohol eigentlich alle drei Parameter einschränken. Also sowohl die Konzentration weniger ist, wie auch die Beweglichkeit, wie auch die Formen. Und klar ist es nicht so, wenn man ab und zu ein Gläschen nimmt oder wenn man ab und zu vielleicht oder raucht und also wirklich, da geht es wirklich um die Menge. Und da kann ich jetzt auch noch eine Zahl geben. Zum Beispiel beim Alkohol ist es so, dass 180 Milliliter, das ist ein bisschen mehr
das als... Das ist jetzt für einen Mann?
Ja.
Ja.
Pro Tag, während 5 Tage in der Woche und das über ein Jahr lang, das kann wirklich zu Schäden führen. Und zwar nicht nur von der Spermien sie aussehen, sondern auch wie der Mann selber aussieht. Also, es könnte es könnte dann so zu einer Gynäkomastie, also so Brust führen beim Mann, also, was ja nicht unbedingt das Ziel ist, und zu so Verkleinerungen von der Hoden, vom Hodenvolumen, was wiederum zu einer Impotenz kann führen und auch zum Verlust vom sexuellen Interesse. Also es braucht eigentlich...
Von der Frau oder vom Mann?
Nein, das geht jetzt alles um einen Mann.
Aha,
darf ich das noch
wiederholen? Vielleicht, wenn du so einen Mann hast, dann
Also 180 Milliliter, das sind weniger als 2 Gläser, sagen wir Rotwein oder Weißwein oder Bier. Bier ist das auch Zahl, die 180 Milliliter.
Ja, es war jetzt auch nicht ganz klar, gewesen, ist es harter Alkohol oder nicht.
Gin ist ja momentan so in.
Genau.
Aber es ist schon noch interessant, also mit der Zahl, die gesagt ist, während 5 Tage und über ein Jahr, da bist du eigentlich schon ein Alkoholiker. Also da ist dann Menge schon in dem Innen und merkt es nicht.
Darum sage ich ja immer, wenn ich sage, ja, trinke den Alkohol, sie sagen, ja, gelegentlich. Muss man eben wirklich nachhaken, ist gelegentlich 5 Tage in der Woche, aber dann am Wochenende nicht, dann wieder 5 Tage, das ist auch gelegentlich.
Ja.
Also es ist eben, es ist nicht so, dass es, das ist einfach, man muss einfach sagen, es hat da Auswirkungen auf einen Mann und auf die sexuelle Funktion und auf die Spermien, wie sie aussehen, wie sie können das Ei befruchten.
Und wie sieht es beim Kiffen aus, bei den Kiffer?
Bei den Kiffer. Also dort auch führt es eigentlich zu einer Verminderung von der Spermienkonzentration und eben auch von der Beweglichkeit, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und man weiss, dass auch zum Beispiel die erektile Dysfunktion,
also
die Regbarkeit, nimmt nimmt ab.
Auf Deutsch gesagt.
Aber ja, dort kommt so ganz klar auf die Menge drauf an. Also ganz geringe Menge kann ich wirklich sexuelle Verlangen ja stärken.
Mhm. Weil man aber, so entspannt ist.
Ja, entspannt ja. ist und, ja. und eben auch vielleicht Lust ein bisschen hat, mhm. weil man völlig in dem mhm. Rausch ist.
Appetit
und
ein bisschen angeregt ist.
Appetit angeregt auf alles, ja. genau. Aber wenn man viel kifft und langjährig kifft.
Dann verlangsamt es eigentlich alles.
Genau,
vom Spermium bis zum
Akt. genau.
Ja, also, ja. Da muss ich jetzt. Also, ja.
Und, ja, das ist so. Das ist wirklich, es hängt und fällt mit der Menge wieder.
Mhm. Wir haben ja noch so eine weitere Noxe bei der Clotilde. Das Pillerli, wo sie sehr selten, sagt sie, einwirft. Ja. Sehr selten ist wahrscheinlich jetzt hier auch relativ gesehen.
Ja, nein, also, nein, das war wirklich selten, das hat sie mir gesagt. Aber dort habe ich da weniger natürlich irgendwelche Studien gefunden. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man will,
also bei Ecstasy jetzt?
Ja, bei Ecstasy, wenn man will, so Gruppen vergleichen will, zum Beispiel eben auf die Fruchtbarkeit und die Sterilität. Also, man kann jetzt zum Beispiel nicht eine Doppelblindstudie machen und die eine hat nachher Ecstasy drin und die andere nicht und du weißt es nie, ob es hast oder nicht.
das fällt schwierig. Auf, wer es hat,
oder? Das fällt, genau. und, ja, und darum... es dort auch sicher kommt auf die Regelmäßigkeit von der Einnahme an. Was man ein bisschen wusst oder was man hat gesehen ist, dass es zum Beispiel solche, die wirklich eine Behandlung machen im Kinderwunschzentrum, eben eine künstliche Befruchtung zum Beispiel, dass die eine schlechte Befruchtungsrate haben mhm. bei den Eizellen, die mhm. eben so regelmäßig mhm. MDMA oder Ecstasy mhm. konsumieren. Mhm. Und darum eben auch da sicher aufhören mit dem.
Mhm. Also jetzt, wenn ich das alles so ein bisschen zusammenfasse, sowohl für Clotilde wie auch ihren Mann, wie immer er heisst, ist auch so, dass wirklich Askese die Lösung ist. He?
Das ist jetzt brutal.
Also außer die sexuelle Askese.
Ja, ich wollte ja. sagen, dann ja. kommst du aber auch nicht weit.
ja. Aber sonst Askese, also wie also möglichst wenig Alkohol, möglichst wenig Rauchen, möglichst wenig psychoaktive Substanzen, ist eigentlich, wenn jemand bei dir landet, Kinderwunschzentrum,
das ist es also ich bin jetzt nicht so streng und nicht so, mhm. also ja, ich habe immer noch das Gefühl, es ist besser, es geht einem selber gut und man mhm. hat eben Freude am Leben und tut mhm. sich auch nicht ganz krass auf den Kinderwunsch mhm. oder auf das Thema Fertilität versteifen ja. und so ist Stress, wo das ist eben nicht das andere, wo wirklich auch nicht, genau, wo eben auch einen negativen Einfluss hat. Und darum einfach im guten Mass mhm. Ist eigentlich alles okay. Mhm. Eben. Mhm. Aber klar, wenn es eine langjährige Beziehung ist und man versucht schon lange zu schwanger werden, es klappt nicht. Mhm. Und man nimmt so ja. Sachen oder regelmäßig, dann kann man ja mal versuchen, ob es vielleicht ja. besser wird gehen ohne.
Du, und jetzt mal angenommen, jemand fängt an, mit 18 Party zu machen und mit 20 hört sie wieder auf. Geht nur noch sporadisch mal in einen Club. Und die gleichaltrige Kollegin macht fleissig weiter und ist auch Mitte 30 immer noch steil unterwegs. Wie tun sich die beiden Frauenprofile betreffend Fruchtbarkeit, Fortpflanzungsfähigkeit unterscheiden?
Ja gut, also wenn man Mitte 20 den Mann für das Leben gefunden hat, ist es sicher dem Sinn positiv für die Familienplanung, weil wir wissen, Fruchtbarkeit nimmt mit den Jahren ab mhm. und Mitte 20 hat man so die höchste mhm. Das ist wirklich der Blüte der Fruchtbarkeit.
Stimmt, die meisten Frauen nicht wollen.
Genau, ja, ja, ja. Und dann ist es so, dass es eben die Kurve abnimmt. Und mit 35 mhm. gibt es mal so einen ersten richtigen Knicks. Mhm. Und mit 40 natürlich einen richtigen Tiefgang. Aber darum, von dem her gesehen, ist es sicher positiv, wenn die man mit 20 den Mann hat gefunden hat. Mhm. Und die andere Kollegin, die raucht und jedes Wochenende so ein bisschen Alkoholabsturz hat, entspricht sicher nicht zu einem gesunden Lifestyle, der für Fruchtbarkeit ideal ist. Aber wenn sie zum Beispiel im Club, beim Tanzen, einen Partner findet und vielleicht auch ein bisschen früher als eine, die bis 40 Jahre brav daheim hockt und denkt, jetzt kommt der Märli-Prinz mhm. mit dem Ross vorbei und winkt mir zum Fenster rauf. also ja, also darum denke ich, ja. es ist alles ein bisschen relativ.
Das Abwägen.
Das Abwägen, ja. genau.
Du, nachher gibt es ja noch die Nachtarbeit.
Ja, genau. Das habe ich mir jetzt eigentlich gerade überlegt mit der also Nacht- oder Schichtarbeit. Das tut ja, hat ja einen Einfluss auf den Tag-Nacht-Rhythmus. Also das Melatonin ist das Hormon, das reguliert. Also bei der Dämmerung wird das ausgeschüttet in der Zirbeldrüse und tut quasi den nächtlichen Stoffwechsel und die nächtliche Ruhe leiten. Und am Morgen wechselt dann das Cortison, das, also löst es ab und gibt dann Anstoß für den Stoffwechsel für den Tag. Und das muss ja, ist ja so ein Orchester, das spielt die Hormone.
Und das ist sicher auch bei der Clotilde, die zwar nicht Schichtarbeit macht, aber eine Art Nachtarbeit, oder?
Genau, weil bei der Nachtarbeit ist es studienmässig beleidigt, dass die gesundheitliche Nachteile haben, wie Verdauung schlechter oder anders funktioniert. Oder sie sind nervöser.
Oder die Immunabwehr ist schon anders.
Die Immunabwehr. Und wie ist das jetzt? Ja,
wir haben gesehen.
Sechte Nacht.
Also wenn es eins ja ist, ist ja das kein Thema. Aber wenn es jetzt dauernd so, sagen wir mal, von 5 Tagen würde, die Woche hat ja 7 Tage. Von 7 Tagen, 5 Tage würde ich in der Nacht Party machen und am Morgen immer ausschlafen bis in den Nachmittag. Hat das sicher einen Einfluss, wo wir sehen, dass eben die Schichtarbeiterinnen, die eben Nachtschichten machen, verglichen mit der Kontrollgruppe, die ganz regelmässige Arbeitszeiten haben, wirklich eine höhere Rate haben an Kinderlosigkeit, also ungewollt, Sterilität im Vergleich zu den anderen. Und das sicher unbedingt durch so ein bisschen Mens- und Regelmäßigkeit, also Zyklusverschiebungen.
Vielleicht auch von der sexuellen Interaktion ist sicher auch noch schwierig.
Genau, weil die eine arbeitet, ist der andere am Schlafen umgekehrt. Genau, das passt auch nicht so. Aber eben auch natürlich auch wegen der Hormone, wo das Melatonin und Cortisol eben da so ein bisschen Chaos haben, wirkt sich der neue Endokrinstress auch auf die weiblichen Hormone, also Ausschüttung aus im Hirn, also negativ. Ja.
Kann man so einen exzessiven Lebenswandel wieder aufholen? Also kann man das wie reparieren oder sich regenerieren? Oder sind die Schäden für immer da?
Für immer eingeritzt in den Eizellen.
Für immer und ewig.
Ja, nein, das ist, da kann man sagen, das ist jetzt so, man muss auch etwas Positives erzählen und nicht immer noch so streng sein. Ein Stopp von diesen Ochsen wirkt sich eigentlich immer positiv auf die Fruchtbarkeit aus. Also darum immer animieren, hört ja auf. Das ist wirklich mein grosses Ziel. Bei denen, die Kinderwunsch haben. Und, es gibt natürlich Effekte vom Rauchen. Zum Beispiel, je länger sie geraucht und je stärker, also je viller, wie sagt man, je mehr.
Ja, häufiger, oder?
Also 2 Päckchen pro Tag. ist es natürlich so, dass die Ausgangsfertilität, bis man dort wieder zurückkommt und gestoppt hat, dass es auch länger als 5 Jahre geht. Also, dass man wirklich eine längere Zeit braucht, bis sich das wieder erholt hat. Und diese Sachen können sich eben auch nicht mehr erholen, muss man auch sagen. Eben das, was ich vorhin erzählt habe, auf die, das, was das Rauchen auf dem Zell, also die Zellen macht, dass sie eben zu früh zugrunde gehen und dass man dann quasi auch ganz früh die Reserven, oder früher die Reserven aufgebraucht hat. Also wir wissen auch, dass zum Beispiel starke Raucherinnen früher in die Menopause kommen, also 1 bis 4 Jahre früher als Nichtraucherinnen. Und das kann man natürlich nicht mehr reparieren, weil wir erinnern uns, die Eizellen tut sich eben, die sich nicht mehr neuern, die bleiben im Körper, es gibt nicht mehr neue.
Das ist einfach ein Set.
Genau.
Dann musst du das Beste daraus machen.
Genau. Aber natürlich so ein paar Schäden, die das Nikotin oder die eben das Rauchen oder Alkohol anrichten, kann man sehr gut reparierbar. Das ist der oxidative Stress zum Beispiel, wenn man das dann nicht lange nicht mehr hat. Genau. Ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen gehört, dass die Eizellen nicht so gerne hat.
Hat sie auch Sachen gerne?
Genau, was hat sie besonders gerne? Und da, weil jetzt da so wunderbare Expertinnen haben, könnt ihr ja mal ein bisschen das Zepter übernehmen und ein bisschen sagen, wie würdet ihr Pimp Our Eggs?
in Bezug auf Noxen, auf Party oder allgemein?
Ja, allgemein. Nein, einfach so ein bisschen, eben, was kann man ihr gut, also was kann man der Eizelle auch Gutes tun?
Also Priska hat vorher schon das Zink erwähnt, wo die nachschützt, also das Erbgut und somit auch sich positiv auf eine befruchtungsfähige Eizelle auswirkt und auf die Spermien. Das ist sicher eines Wichtiges, wo das Ei pimpt. Ich weiß, da B-Vitamin haben wir auch gehabt. Das gilt auch, weil sie einfach Schäden reparieren, antioxidativ wirken, eben die Folsäure, die sowieso wichtig ist in dieser ganzen auch Schwangerschaftsvorbereitung etc. Und die antioxidativen Substanzen haben wir einerseits gehabt, wo Vitamin C auch dazugehört, wo die Radikale auffangen. Es gibt aber auch speziell dort, die Zellatmung verbessern. Die Zellatmung ist eigentlich der Prozess, ein sehr sensibler Prozess, wo unsere körpereigene Energie, wo eigentlich alles dort versorgen, die ganzen Prozesse im Körper aufrechterhalten.
Das sind auch die Mitochondrien,
genau.
Das Kraftwerk von jeder Zelle.
Kraftwerk von der Zelle sind essentiell wichtig. Und je effizienter die können Energie produzieren, umso besser ist dann schlussendlich auch ein Ei oder ein Spermium. Du kennst die Produkte sicher. Du wirst sicher auch gefragt, die Anja, in der Sprechstunde kann ich etwas nehmen. Und in so schwangerschaftsvorbereitenden Präparat hat L-Carnitin drin, das ist eine Aminosäure-ähnliche Substanz, die die Energieproduktion eben auch in Eizellen fördert und die radikal bindet, neutralisiert. Gilt auch für die Spermien übrigens. Und da gibt es noch ein anderes Coenzym Q10, das ist auch eine vitaminähnliche Substanz. Das tut auch eben die Mitochondrien zusätzlich die Energie fördern. Somit auch wieder in den Eizellen und den Spermien. Und das ist auch wichtig für die Befruchtung und Zellteilung, also schlussendlich auch wichtig für die Entwicklung des Embryos. Man hat mit dem Q10 auch Studien, wenn man das hoch dosiert gibt, dass das eingepflanzte Ei auch besser erhalten bleibt. Ja.
Und zusätzlich macht es noch wahnsinnig schön.
Das
gell?
Sind so die Anti-Aging-Substanzen.
Dass man überhaupt in diese Lage kommt, dass man vielleicht in eine Befruchtungslage kommt. Oder?
Also für all unsere Frauen, die jetzt nicht mehr so ihre Ex pimpen wollen, aber die Haut kann man auch so pimpen in dem Fall.
Genau, also es muss nicht immer um das Ei gehen. Man kann fast mit den Substanzen, die wir jetzt hier gehört haben, das hat immer auch eine positive Wirkung auf den restlichen Körper. Die Energie oder eben die antioxidative Wirkung, da profitiert natürlich auch das Immunsystem und die Haut als allererstes davon.
Das war ein sehr guter und schöner Input gewesen. Janine, merci. Und ja, ich glaube, mein Fazit ist ja wirklich von dem Fall, dass man gleich einfach das Leben geniessen sollte, ohne immer Vorbehalt zu haben und Ängste zu haben und immer denken, was könnte sein, wenn. Das ist ja immer schlimm. Also einfach den Moment leben. Und das wollte ich wirklich auch betonen. Also eben, es gibt die Noxen, aber es ist nicht so, dass man muss völlig klösterlich leben. Genau. Und was man sicher wirklich könnte machen, ist, wenn man Kinderwunsch hat, das mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Und mindestens 5 Jahre vor dem Kinderwunsch wäre ideal, glaube ich.
Weil sich in diesen 5 Jahren Defekt wieder reduziert, also auf 0%.
Ja.
Und das macht doch Hoffnung.
Genau. Und was eben Spass nehmen und tanzen die ganze Nacht
ist lang. Ist eher fruchtbarkeitsfördernd.
Ist wirklich auch, muss man sagen.
Aber Bauchtanz zum Beispiel, das ist eigentlich ein Fruchtbarkeitstanz.
Einfach nicht nicht den Flachtanz, also nicht Absturz trinken.
Nicht tanzen und abstürzen, sondern tanzen und
und aufsteigen. Rise high. Nein, ich würde sagen, das ist ein guter, also ist jetzt komisch, wenn ich sage, es ist ein guter Abschluss, wenn ich ihn selber brachte. Aber hast du noch etwas, was sagen, Anja, oder weißt du? Dann
stimmen wir ein, Abschluss. Ja,
ich würde sagen, tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.